Deutschlandfunk, Kultur heute.
In Cannes laufen bis zum 24. Mai die Filmfestspiele. Wir schalten gleich zu unserer Filmkritikerin vor Ort. Außerdem sprechen wir mit dem Soziologen Heinz Bude über die Zukunft des Documenta-Instituts, dessen Gründungsdirektor er ist, was es mit den Passionsspielen der Demokratie in Frankfurt auf sich hat. Darüber berichten wir auch und über eine neue Ausstellung im Museum Frieda Burda in Baden-Baden. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Und jetzt zu einem Mann, der bei den Filmfestspielen in Cannes Stammgast ist, Regisseur Fatih Akin, der an der Croisette vor 20 Jahren seinen Film Aus dem Nichts vorstellte und auch schon Jurymitglied beim Festival war. Bei der 78. Ausgabe jetzt hat er nun seinen neuen Film Amrum vorgestellt, der außer Konkurrenz gezeigt wird und der in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs spielt und zwischen den Zeilen auch vom Heute handelt, wie Akin heute in Cannes sagte.
Unsere Komfortzone zerbröselt. Das Land, wo alles funktioniert und die Bahn pünktlich kommt, ist das auch lange nicht mehr. Und jeder Achte wählt rechtsradikal. So, und das Internet ist völlig im Arsch. Unserem Land geht es nicht gut. Und das Positive ist, eine Tür geht zu und eine andere Tür geht auf. Das Kino, die Kunst, die reflektiert das.
Über Amrum kann ich jetzt mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus sprechen, die in Cannes ist. Katja, was wird in Amrum erzählt?
Ja, also dieser Film, der beruht ja auf den Erinnerungen des Schauspielers, Produzenten und Drehbuchautors Haag Bohm. Und den Stoff, den gab es zuerst als Drehbuch, dann als Roman. Und jetzt hat Akin ihn eben verfilmt. Und wir erleben auf der Insel Amrum ja das Ende des Zweiten Weltkrieges mit den Augen oder aus den Augen des 12-jährigen Nanning. Der ist nach dem Hamburger Feuersturm mit seiner Mutter ins Ferienhaus auf Amrum gezogen. Und diese Mutter wird gespielt von Laura Tonke. Die ist eine glühende Nationalsozialistin. Und nach der Nachricht von Hitlers Tod fällt sie in eine Depression und der kleine Nanning versucht jetzt den Haushalt mit Essen zu versorgen, mit Gänseeiern, Kaninchen und Fisch. Und unter dem hellen Nordseehimmel eben folgt die Kamera diesem Jungen in sein, kann man sagen, frühes Erwachsenwerden. Also er begegnet Fischern, Eigenbrötlern, Antifaschisten. Dieses Inselvolk ist sehr gemischt. Es gibt auch Vertriebene aus Schlesien, die in der Schule gemobbt werden. Und wir erleben sozusagen die Erweiterung eines kindlichen Blickes zwischen Wellen und Schlick und Seevögeln. Und es geht auch immer wieder um die Geschichte der Insel, um die Auswanderer, die Walfänger, die nach New York gingen. Also es ist eigentlich ein Film, der aus der NS-Zeit heraus in die Vergangenheit und Zukunft blickt.
Der Film ist ja prominent besetzt mit Diane Krüger, Laura Tonke, Detlef Buck und dem nicht zu vergessen 12-jährigen Jasper Billerbeck, den man vielleicht bald gut kennen wird. Wie hält Fatih Akin diese Leute zusammen?
Also Jasper Billerbeck ist wirklich eine Entdeckung. Also den wird man, wie man sagt, den Namen wird man sich merken müssen, mit welch kindlich intensiven Blick er da auf diese Insel blickt und lernt und nachdenkt und sich verändert. Und Fatih Akin war ja schon immer ein toller Schauspielerregisseur. Und das zeigt sich jetzt in Amrum aufs Schönste. Zum Beispiel Detlef Buck, der spielt einen Fischer so, als hätte er im Leben nichts anderes gemacht, als Schollen zu fangen und zu räuchern. Und Laura Tonke, die verkörpert die Mutter, diese überzeugte Faschistin mit einer perfiden Mischung aus Liebe und Unterdrückung. Und einen wirklich großen Auftritt hat Diane Krüger in der Rolle einer Bäuerin, die wegen sogenannter zersetzender Äußerungen gegen die Nazis denunziert wird. Sie hat eine widerständige Energie in dieser Rolle. Und da knüpfen natürlich sie und Fatih Akin auch an deren Krügers Rolle in Akins Film Aus dem Nichts an, wo sie ja gegen den NSU, gegen heutige Faschisten kämpfte. Also es ist schon wirklich geeintes Ensemble da in der salzigen Meeresluft auf Amrum.
Du hast auch den Film Zwei Staatsanwälte gesehen, des ukrainischen Filmregisseurs Sergei Losnitsa, der auch ein Stammgast in Cannes ist. Und auch hier gibt es eine Parallele von der Vergangenheit zur Gegenwart.
Ja, dieser Film, der ist wirklich von einer erschütternden Schnörkellosigkeit. Der erzählt von einem jungen Staatsanwalt, 1937 in Russland, der eine aus dem Gefängnis herausgeschmuggelte Nachricht erhält. Und er besucht den Absender, das ist auch ein ehemaliger Staatsanwalt und Juraprofessor, ein älterer Herr, der Opfer der korrupten Geheimpolizei wurde. Und dieser junge, idealistische Staatsanwalt, der ist einfach sprachlos angesichts der Misshandlungen und der schweren Folter, die ihm da sein Kollege offenbart. Also ihm werden sozusagen die Augen für den Terror, für die Säuberungen, die journalistischen, geöffnet. Aber er glaubt, dieser Terror, diese Säuberung, das sei nur eine Ausnahme, eine politisch-soziale Deformation in dieser Provinz. Und jetzt fährt er nach Moskau zum Generalstaatsanwalt, um diese Zustände zu melden. Und man kann sich denken, wie das für ihn ausgehen wird. Und der Film hat eine ganz ruhige Kamera, so einen ganz gleichmäßigen Erzählfluss und gerade in dieser Ruhe offenbart sich diese entsetzliche, vernichtende Gewalt des stalinistischen Terrors, dieser rechtsfreie Raum des Gefängnisses. Also man kann wirklich sagen, Sergej Losnitzer erzählt aus dem stalinistischen Vorzimmer von Putins Unterdrückungsstaat. Ein sehr beeindruckender Film.
Das sind ja, du hast es gerade gesagt, zwei Filme, die auch mit der Vergangenheit eben ins Heute gehen. Jetzt war gestern Tom Cruise da, vielleicht noch ganz kurz überstrahlt, der sozusagen mit Mission Impossible da jetzt alles, oder stehen dann doch irgendwie diese anderen Filme eher im Vordergrund?
Also eigentlich wurde jetzt hier unter den Journalisten nicht so viel geredet über Mission Impossible 8. Ich meine, man ist ja auch diese Reihe schon ein bisschen gewöhnt. Und Tom Cruise, natürlich, wenn dieser 60-jährige ewige Junge hier über den roten Teppich geht, das ist natürlich ein Social-Media-Spektakel, aber das verzerrt so ein bisschen, was hier am Festival ist. Denn man denkt eigentlich dann, wenn man das sieht jetzt auf Social Media, dann denkt man gar nicht mal nach eigentlich über die langatmige, dreistündige Handlung dieses Actionfilms, die sich eigentlich 2 Stunden lang um genau 2 gute Action-Szenen nur rankt.
Katja Nikodemus live aus Cannes über neue Filme von Fatih Akin und Sergej Losnitzer. Eigentlich ist der Mai nicht der Monat für Passionsspiele, aber das, was noch bis Sonntag in Frankfurt stattfindet, das hat auch nichts mit Christi Kreuzgang zu tun, sondern mit der Erkenntnis, dass Demokratie kein Selbstläufer ist. Passionsspiele der Demokratie nennt sich das Theaterprojekt von Autor und Theatermacher Peter Michalczyk. Und natürlich geht es in der Paulskirche um die Anfänge der Demokratie in Deutschland, um die Revolution von 1848-49 und das Paulskirchenparlament. Mit der Frage, wie der Kampfgeist und auch die Begeisterung für eine nach demokratischen Prinzipien verfasste Gesellschaft neu entfacht werden können. Ludger Fittgau hat sich angeschaut, ob das Theaterexperiment gelungen ist.
Welch ein Revolutionsspektakel. Eine Volkstanzgruppe mit Trommlern und Fahnenschwenkern zieht durch die Innenstadt von Frankfurt am Main zur ausverkauften Paulskirche. Zu Passionsspielen gehört eben eine Prozession, auch wenn es diesmal um Freud und Leid beim Kampf für die Demokratie geht. Bevor das Publikum den nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebauten Parlamentsraum von 1848 betreten darf, wird es in der Warteschlange am Eingang erst einmal eingeteilt.
Demokratie oder Freiheit? Sie müssen sich entscheiden.
Die Wahl bestimmt den Eingang zu dem, was nun folgt. Eine 6-stündige Revue zur Revolution von 1848-49. Über den Hunger des Vormärz, die Wut der Bauern, die Barrikadenkämpfe und die Fraktionierungen im Paulskirchenparlament wird mit viel Musik und den oft witzigen Dialogen berichtet. Auch Auszüge aus Büchners Léonce und Lena finden ihren Platz auf der Empore hinter dem berühmten Rednerpult.
Jetzt kommen meine Attribute, Modifikationen, Affektionen, Akzidenzien. Wo ist mein Hemd? Wo meine Hose?
Wo ist die Hose?
Wo ist die Hose? Wo ist die Hose? Wo ist die Hose?
Ha! Das Ensemble ist prominent besetzt. Der ehemalige Tatortkommissar Wolfram Koch übernimmt etwa die Rolle des Paulskirchenpräsidenten Heinrich von Gagern. Der Burgtheaterschauspieler Werner Wölbern ist sein radikaler Gegenspieler Friedrich Hecker. Die Figur der Demokratie wird von Katharina Kurschat vom Staatstheater Nürnberg verkörpert. Konstanze Becker vom Berliner Ensemble sorgt für den roten Faden in der Chronologie der historischen Ereignisse.
Ich muss mal fragen, wer aber hat die Fürstenthrone geschützt, als die Empörung des Volkes in hellen Flammen hochschlug? Ach, wer?
Wer denn?
Ja,
wer?
Ja, ich weiß.
Na, sag's.
Besonders sympathisch ist die Beteiligung vieler Laienschauspielerinnen und Schauspieler am Großprojekt. Mehrere Schulklassen der Region und Bewohnerinnen eines Seniorenzentrums werden in das Projekt genauso eingebaut wie die Fahnenschwenker und Tänzerinnen der Folkloregruppe aus der Gemeinde Linsengericht am Rande des Rhein-Main-Gebietes. Die Gruppe schwenkt beim Gang durch die Stadt auch die Fahne der EU. Geleitet wird sie von Sascha Haas. In dessen Heimatdorf wurde gerade das 60. Jubiläum der Verschwisterung mit einer kleinen französischen Gemeinde gefeiert.
Man muss sich vorstellen, 18 Jahre nach Kriegsende haben sich Leute, die eben in beiden Armeen gekämpft haben, getroffen und hatten die Idee einer Verschwisterung zwischen Gemeinden, kleinen Gemeinden.
Peter Michalczyk, langjähriger Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Rundschau, ist der Autor der Passionsspiele der Demokratie. Gelungen ist ihm ein historisch-politisches Volkstheater, das das Wissen aus dem Geschichtsunterricht auffrischt und gleichzeitig die oft staatstragende Aura der Paulskirchenveranstaltungen wie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels auflockert. Genau das hatte sich Mike Josef, der Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, bei seiner Eröffnungsrede zum Spektakel gewünscht. Josef, der in Syrien geboren wurde und als Flüchtlingskind nach Deutschland kam, erinnert an eine Botschaft der Paulskirche. Du kannst dein Schicksal selbst in die Hand nehmen und die Bahnen ändern, die biografisch vorgezeichnet zu sein scheinen. Und er gab zu, dass er noch als Jugendlicher nichts über die Paulskirche wusste.
Ich muss Ihnen sagen, ich bin 2003 nach Frankfurt gezogen, habe hier angefangen zu studieren und habe erst über das Studium die Paulskirche, die Bedeutung der Paulskirche und diesen Ort kennengelernt. Und es ist hochinteressant zu sehen, dass durchaus einige Frankfurterinnen und Frankfurter in einer wunderbaren Stadt leben, aber gar nicht so wirklich wissen, welche Bedeutung hat eigentlich die Paulskirche nicht nur für unsere Stadt, sondern eigentlich für die gesamte Republik in der Frage der Demokratiegeschichte.
Trotz dieses Befundes gerät die Revolutionsrevue in Frankfurt am Main bisweilen ein wenig zu lokalpatriotisch. Auch nach dem Geschmack des Publikums. Das macht nicht so recht mit, als es von einem Fan des Männerfußballvereins Eintracht Frankfurt und dem Chor des Ensembles zum Singen der Vereinshymne des Clubs animiert werden soll. In solchen Momenten wird aus sympathischem Lokalkolorit dann Kitsch. Doch insgesamt ein gelungenes Historienspektakel mit aktuellen Einschüben am Originalschauplatz.
Ludger Fittgau, Landeskorrespondent in Hessen, über die Passionsspiele der Demokratie in der Frankfurter Paulskirche. Als die Documenta 1955 zum ersten Mal stattfand, konnte noch niemand absehen, dass Kassel mit der Kunstschau alle 5 Jahre zum Zentrum der Kunstwelt werden würde. Die 16. Ausgabe kommt 2027. Was in den Gründungsjahren und später hinter den Kulissen passierte, dass es zum Beispiel Kontinuitäten vom Nationalsozialismus auch hier gab, das beschäftigt seit 2020 das Documenta-Institut, eine Forschungseinrichtung, die sich mit der Geschichte der Kunstschau beschäftigt und grundsätzlich untersucht, wie und unter welchen Bedingungen Gegenwartskunst ausgestellt wird. Angebunden war das Institut bislang an die gemeinnützige GmbH der Documenta und das Museum Fridericianum. Nun soll es unter dem Dach der Universität Kassel weiterarbeiten, mit finanzieller Unterstützung des Landes Hessen. Ich habe den Gründungsdirektor, den Soziologen Heinz Bude, gefragt, als was er das Institut gegründet hat und was es in Zukunft sein soll.
Also das Institut ist, wenn Sie so wollen, die Reflexionszentrale in dem gesamten Documenta-Komplex. Also wie ist eigentlich dies zu einem Modell einer Weltkunstausstellung geworden? Und zum anderen, das nennen wir dann die horizontale Linie, das, wenn das erste die vertikale war, wie dieses Modell sich einfügt in die Welt der Gegenwartskunst. Und nun zeigt sich, dass wir gerade heute an einem interessanten Punkt sind. Alle wissen es mittlerweile, dass die glorreiche Zeit der Globalisierung vorbei ist und dass Europa wieder ins Zentrum des Denkens hierzulande getreten ist. Und das ist eine neue Perspektive auch auf die Kunst. Muss man unter dieser Hinsicht vielleicht die Documenta auch nochmal neu anschauen? Oder muss man vielleicht aus dieser Perspektive auch weitere Documenta-Ausstellungen neu bedenken? Also was bedeutet es eigentlich, Kunst in einer multipolaren Welt zu denken und nicht mehr in einer globalisierten Welt? Man versucht, die veränderten Kontexte sich klarzumachen, wie die auf die Gegenwartskunst wirken, was das für Ausstellungen bedeutet und was die Documenta dabei für eine Rolle spielen kann.
Aber weil Sie eben die Reflexionsebene erwähnt haben, die das Documenta-Institut ja sein soll, und da spielt ja eben auch die Unabhängigkeit eine Rolle. Also wie stark muss man das jetzt bewerten, dass das Documenta-Institut eben nicht mehr an die Documenta selbst angegliedert ist, sondern an die Universität in Kassel?
Das ist ein ganz wichtiger Schritt zur Forschungsfreiheit des Documenta-Instituts. Durch unsere Einfügung in die Documenta GmbH unterlagen wir auch dem Markenschutz der Documenta. Die haben uns quasi als Institut diese Marke Documenta geliehen. Und sie haben das immer unter der Bedingung getan, dass wir mit unseren Forschungen diese Marke nicht beschädigen dürfen. Und das war natürlich eine Einschränkung der Forschungsfreiheit. Da mussten wir lange drüber verhandeln, was das eigentlich bedeutet, Schutz der Marke Documenta. Das war zuletzt natürlich das Problem des Schutzes vor Antisemitismus. Da haben wir eine gute Lösung gefunden. Das ist eine Einspruchsmöglichkeit der Documenta GmbH, als der Verwalterin des Markenschutzes gibt, wenn wir beispielsweise uns in einer ressentimenthaften oder rassistischen Weise äußern würden in unseren Forschungen und gleichzeitig aber von da aus sie uns freie Hand geben und sogar, wenn wir beispielsweise eine Forschungsausstellung zustande bringen wollen in Kassel, was wir tun am Anfang des nächsten Jahres, dass wir da mit der Documenta GmbH zusammenarbeiten als Forschungsinstitut. Aber insgesamt sind wir eine unabhängige Forschungseinrichtung, sogar unabhängig von der Universität, die nur der Hauptgesellschafter des Instituts ist. Wir sind so etwas wie so ein Art Max-Planck-Institut. So müssen Sie sich das vorstellen.
Also könnte man auch sagen, dass Sie jetzt vielleicht stärker auch eine Funktion des Korrektivs erfüllen? Also als es diesen Antisemitismus-Skandal bei der Documenta 2022 gab, da haben Sie als Institut ja schon auch versucht zu vermitteln, Diskussionsabende auf die Beine zu stellen. Das hat nicht immer so funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt haben. Versprechen Sie sich jetzt von der Unabhängigkeit auch mehr Handlungsfreiheit?
Genau so ist es. Mehr Forschungsfreiheit, mehr Handlungsfreiheit und auch Impulsgebermöglichkeit. Wir wollen auf keinen Fall zu irgendeiner kuratorischen Leitung, irgendeiner Dokumenta-Ausstellung uns in Konkurrenz begeben wollen. Wir wollen auch nicht von denen uns anbieten als schaut doch mal, was wir alles schon gemacht haben, sondern wir begleiten das, wenn Sie so wollen, kritisch. Wir begleiten das mit unseren Forschungen und zwar nicht nur, indem wir versuchen, jetzt vielleicht die 16 in bestimmte Linien einzuordnen, die bisher in anderen Documenta-Ausstellungen zu erkennen war, sondern auch über die Nummer 16 hinaus darüber nachzudenken, wie eigentlich Gegenwartskunst sich gestalten wird unter der Bedingung eines Wiederauflebens von einer fast kalten Kriegssituation. Also dass Russland versucht, sich als Rächer der Beleidigten und Bedrängten der Welt aufzuspielen und die USA völlig aus dem Tritt teilweise gehen, was die europäischen Vorstellungen und Interessen betrifft. Und da zu sehen, ja, was heißt denn das eigentlich? Wie kann Kunst in dieser Situation sich positionieren? Und zwar mit künstlerischen Mitteln. Wir sind natürlich kein Institut, was quasi Geistesproduktion bereitet, das zur allgemeinen Verwendung steht, sondern wir versuchen das natürlich alles im Bereich der Kunst zu denken. Mhm. Aber Gegenwartskunst ist eben auch und soll Ausdruck unserer Zeit sein.
Der Soziologe Heinz Bude, Gründungsdirektor des Documenta-Instituts, über die Zukunft der Einrichtung. Abstrakte Kunst aus den USA wurde in der Anfangszeit der Documenta besonders häufig gezeigt. Auch der Maler Richard Pussett Dart war bei der zweiten Ausgabe der Kunstschau 1959 in Kassel zu sehen. In jungen Jahren sah man seinen Bildern noch deutlich die europäische Moderne an, Einflüsse von Paul Klee zum Beispiel. Aber als Teil der sogenannten New York School, zu der auch Jackson Pollock und Barnett Newman gehörten, lösten sich die Formen in seinen Bildern immer mehr auf. Das Museum Frieder Burda in Baden-Baden zeigt Richard Pussett Dart nun zum ersten Mal überhaupt in einer großen Einzelausstellung in Europa. Marie-Dominique Wetzel war dort.
Gleich am Eingang zur Ausstellung strahlt einem ein Gemälde entgegen, als hätte es einen Kern aus Licht. Ein weißer, hell leuchtender Kreis, um den tausende blaue, weiße und schwarze Punkte flirren. Der passende Titel: Verloren am Anfang der Unendlichkeit.
Ja, es ist eine Kunst, die hat was Hypnotisierendes. Die Bilder scheinen auch bewegt. Es ist eine Kunst, bei der es sich lohnt, nah ranzugehen, weit wegzugehen. Also dieses Wechselspiel aus nah und fern spielt eine Rolle.
Erklärt Daniel Zamani, der künstlerische Direktor des Museum Frieder Burda in Baden-Baden. Die Ausstellung beginnt mit diesem späten Werk von Richard Pussett Dart, entstanden 1991, ein Jahr vor seinem Tod. Doch im Erdgeschoss des Museums lernen wir erst einmal seine frühen Werke aus den 40er Jahren kennen. Gemälde auf meist schwarzem Untergrund mit ungestümem Gestus werden da mit weißen Pinselstrichen grobe Linien gezogen, aber auch mal Umrisse von Tieren und menschlichen Körperteilen angedeutet. Daneben strenger komponierte Bilder, geometrische Elemente wie Kreise und Dreiecke in leuchtenden Farben in schwarze Raster gesetzt. Einer der Titel, Fenster, Kathedrale, verrät, worauf sich diese Bildkompositionen beziehen, auf die Begeisterung des Künstlers für alte Kirchenfenster.
Bei Pussett Dart spielt schon in gewisser Weise die Idee von Spiritualität, von Wärme, also was ganz existenziell eine große Rolle. Und Licht ist bei ihm auf ganz vielfältige Weise wichtig. Es gibt Bilder, insbesondere in den 50er Jahren,
wo er auch mit reiner Goldfarbe arbeitet, die widerspiegelt. Dann hat er ganz viele Messingobjekte gemacht, die er poliert hat, wo eben der Goldglanz ganz wichtig war, der diesen Messing verleihen konnte.
Einige dieser Messingobjekte sind auch in der Ausstellung zu sehen. Archaische Formen, Sonnen, stilisierte Frauenkörper, Fische und Vögel. Sie tauchen als schwarze Umrisse auch immer wieder in den Gemälden des multimedial arbeitenden Künstlers auf. Im Zwischengeschoss dann plötzlich lauter Bilder in Schwarz-Weiß. Poussette d'Art hat die Ölfarbe direkt aus der Tube auf die Leinwand gedrückt. Der Farbauftrag ist so pastos, dass die Gemälde aus der Entfernung wie flauschige Wandteppiche wirken. Im Obergeschoss trifft man dann auf das Alterswerk des Künstlers, großformatige Bilder, die aussehen, als würde man durch ein Teleskop in den Sternenhimmel schauen. Tausende bunte Lichtpunkte bilden unendliche Farbräume. Das hat durchaus etwas Psychedelisches, sagt Charles Duncan, Leiter der Stiftung, die sich um das Vermächtnis des Künstlers kümmert.
Kunst zu schaffen war für ihn ein geheimnisvolles, wunderbares Unterfangen, bei dem man tief aus sich selbst schöpfen sollte, auf niemand anderen hören oder irgendwelche Regeln befolgen sollte. Der Kunstmarkt war ihm nie wichtig. Malen war ein Abenteuer, eine spirituelle Reise für ihn.
Seine unkonventionelle Eigenständigkeit und große Freiheitsliebe, sein Drang, seine Arbeitsweise ständig zu verändern und weiterzuentwickeln, waren sicher auch Gründe dafür, dass Richard Poussette d'Art nie den großen internationalen Erfolg wie seine Kollegen der sogenannten New Yorker Schule hatte, also wie Pollock, Rothko und de Kooning. In den USA fanden die Arbeiten von Poussette d'Art ihren Weg in die großen Museen und Sammlungen, aber in Europa ist er weitgehend unbekannt. Es ist das Verdienst des Museums Frieder Burda, dass man nun seine Kunst in ihrer großen Bandbreite auch außerhalb der USA erleben kann.
Zu sehen ab morgen die erste große europäische Einzelausstellung des US-amerikanischen Künstlers Richard Poussette d'Art. Und jetzt die Kulturmeldung mit Hanna Rau.
Der Attentäter auf Salman Rushdie wurde wegen des versuchten Mordes an dem britisch-indischen Autor zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Damit hat das Gericht in Mayville die Höchststrafe gegen den US-Bürger mit libanesischen Wurzeln verhängt. Das US-Justizministerium stuft seine Tat als terroristischen Akt im Namen der libanesischen Hisbollah-Miliz ein. Bei der Messerattacke vor 3 Jahren wurde Rushdie schwer verletzt, seither ist er auf einem Auge blind. Heute vor 6 Monaten wurde Boualem Sansal in Algerien festgenommen. Seitdem sitzt der schwerkranke Schriftsteller im Gefängnis, verurteilt zu 5 Jahren Haft. Für eine Aussage, die nach Ansicht seiner zahlreichen Unterstützer unter die Meinungsfreiheit fällt. So soll Sansal in einem Interview die Grenzen von Algerien in Frage gestellt haben. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels, Sansals Merlin Verlag und weitere Literaturverbände haben jetzt an die neue Bundesregierung appelliert, sich für die Freilassung des Friedenspreisträgers einzusetzen. Die umstrittene Reform der Verwertungsgesellschaft GEMA ist vorerst gescheitert. Bei einer Versammlung in München haben gestern mehr als ein Drittel der Mitglieder gegen die Reform gestimmt. Geplant war bei der Verteilung der GEMA-Einnahmen auf die Unterscheidung von ernster Musik und Unterhaltungsmusik zu verzichten und somit die Subventionierung der E-Musik durch die kommerzielle Musik zu stoppen. Viele Betroffene und Verbände befürchteten, dass ein solcher Schritt Musikerinnen und Komponisten aus dem Bereich der E-Musik existenziell bedroht hätte. Der Song aus dem Musical über das Waisenkind Annie wurde über 2300 Mal am New Yorker Broadway aufgeführt. Insgesamt schuf Charles Strauss mehr als ein Dutzend Broadway-Musicals und schrieb die Musik für Filme wie Bonnie und Clyde. Jetzt ist der Komponist im Alter von 96 Jahren gestorben. Zuletzt gab es selten gute Nachrichten für die von der Trump-Regierung unter Druck gesetzte Elite-Universität Harvard. Jetzt wollen britische Wissenschaftler herausgefunden haben, dass es sich bei einer vermeintlichen Kopie der berühmten Magna Carta im Besitz der Universität um ein Original aus dem 13. Jahrhundert handeln soll. Harvard erstand das Dokument nach dem Zweiten Weltkrieg für 27,50 Euro. Es könnte über 20 Millionen wert sein.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. In Istanbul wurden die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland beendet. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören.